Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 8, Episode 6, Lönnt die Kirche im Dorf.
In dieser 8. Staffel reden wir schon, wie auch in der Staffel 5, über Bücher, die uns besonders beschäftigen, wenn es um das Thema Gemeindebau geht. Jetzt in der heutigen Episode reden wir gerade über zwei Bücher, nämlich über «Small Town Jesus» von Donnie Griggs und über «Rural Church Rescue» von John Sanders. Lukas, du hast die zwei Bücher vorgeschlagen. Erzähl mal, wieso findest du die besonders wichtig?
Also, ob es die besonders wichtig sind im Unterschied zu allen anderen, kann ich nicht beurteilen, aber das Thema Stadt und Land beschäftigt mich natürlich. Ich bin aufgewachsen in der Stadt, in Wählern ist, glaube ich, nicht so schwer zu hören, oder? Ich bin in Basel aufgewachsen und seit etwa 24 Jahren wohnen wir im Klecki, im Kanton Schaffhausen, auf dem Land. Also das heisst, vor der Stadt aufs Land, das ist ein Thema, das mich persönlich beschäftigt. Und gleichzeitig sehe ich ja auch, dass die normale Tendenz, speziell von Angestellten, in die andere Richtung geht. Man sieht das ja jetzt mit dem Pfarrmangel, dass der Pfarrmangel in der Stadt findet man immer noch jemanden oder in stadtnahen Gebieten, aber so richtig auf dem Land, da ist es unterdessen wirklich schwierig. Es gibt Kirchgemeinden, die schon quasi aufgegeben haben, überhaupt noch jemanden angestellt zu suchen. Also das Thema Land ist schon ein grosses Thema.
Mhm. Ja, und ich glaube, also wir reden ja jetzt über zwei amerikanische Bücher. Dort ist wahrscheinlich Stadt-Land auch nochmal etwas anderes als jetzt bei uns, wo ja irgendwie alles doch noch recht nah beieinander ist und wo auch unsere Städte ja jetzt im Vergleich mit Grossstädten auch nicht gigantisch sind. Aber gleich gibt es den Unterschied und ich finde es sehr spannend, um jetzt mal ein bisschen mehr über das nachdenken, wie das jetzt spezifisch auf dem Land aussieht, Zukunft vom Pfarramt.
Genau. Komm, dann fangen wir doch einmal an mit dem Buch «Small Town Jesus» von Donnie Griggs. Das ist 2016 rausgekommen. Das sind übrigens zwei Bücher, die ich im Studienurlaub gesehen habe. Zwei Bücher, die ich schon vor dem Studienurlaub schon vor vielen Jahren gelesen habe. 2016 ist das da rausgekommen. Und er stellt gerade am Anfang und recht heftig Logik in Frage, so die klassische Logik von, auch von kirchlicher Gemeindebautheologie quasi, man muss die Städte gewinnen und dann tröpfelt es langsam aufs Land raus. So, trickle down, das ist auch in der Ökonomie ein Thema, aber auch kirchlich, also quasi gewinnt die Stadt und dann wird so das automatisch aufs Land ausbreiten. Und der Donnie Griggs sagt sehr zu Recht, das hat er, glaube ich, nicht selber erfunden, sondern vom N.T. Wright, dass Jesus selber nie in Tiberias war, in der Großstadt, nie in Sepphoris. Er ist natürlich in Jerusalem gekreuzigt worden, wie wir wissen, wenn wir schon die Bibel gelesen haben. Aber sonst war er absolut landeigen. Und auch mit einem Dialekt, mit seinen Freunden vom Land. Da allerdings, Anna, wäre natürlich dann die Frage, okay, was bringt das Argument? Für Jesus stimmt das. Wenn man jetzt aber schaut, so das Christentum, für die Ausbreitung vom Christentum ist der Paulus wichtiger gewesen. Und der Paulus, der ist sehr gezielt in die Städte gegangen. Genau, Trickle-Down, Abendröpfle. Aber der Punkt, wo der Donnie Griggs da stark gemacht ist, Jesus ist ein Landei gewesen.
Ja, und ich finde, es zeigt auch so ein bisschen, dass Gott interessiert ist am Kleinen. Es ist ja wieder ein bisschen das Thema, das sich durchzieht, dass es eben nicht unbedingt nach dieser Logik muss funktionieren, sondern dass irgendwo das Unbedeutende, dass dem, wo man sehr schnell viel Beachtung schenkt, dass dort drin etwas von dem, dieser göttlichen Zuwendung sichtbar wird.
Ja.
Und ich finde spannend, wie wenn jetzt in dem Buch so ein bisschen beschrieben wird, wie die Kirche sollte umgehen, wenn sie auf dem Dorf stattfindet, dann hat es recht ähnliche Sachen drin, wie wenn man über die ganzen Innovationssachen immer wieder schwätzt. Nämlich so in den Fokus drauf, den Kontext wirklich kennen und zuhören, dort vor Ort sein, mit den Leuten zusammen unterwegs sein. Man sollte verwurzelt sein an dem Ort und wirklich probieren, auf Bedürfnisse eingehen, die an dem Ort da sind. Und das, ja, ist eigentlich genau das, was bei diesen ganzen Innovationssachen auch gefordert und gefördert wird.
Ja, das stimmt. Er sagt dann aber auch, und das ist wirklich ein interessanter Punkt, je kleiner der Kontext ist, desto kleiner ist auch der Spielraum für Fehler. Also ausgerechnet Leute auf dem Land müssen sehr vorsichtig sein und sorgfältig auch mit dem, was sie machen, weil der Spielraum für Fehler ist relativ klein, wenn man eben im Dorf wohnt.
Mhm. Ja, kannst nicht ausweichen und dann mit anderen Leuten plötzlich unterwegs sein. Ja. Und etwas, was ich auch spannend gefunden habe, was er gesagt hat, ist, dass man sich bewusst werden sollte, was für ein Denken, was für eine mentale Haltung hinter dem Verhaltensweisen steht. Also, dass dort, wo man merkt, irgendwie verhalten sich die Leute jetzt auf eine Art und Weise, wo man nicht okay findet oder nicht so findet, wie es irgendwie im kirchlichen Leben oder im Evangelium entspricht, dann sollte man nicht anfangen, probieren, das Verhalten zu verändern, sondern mal dahinter fragen und schauen, was steckt denn dahinter, hinter dieser Haltung? Woher kommt die Mentalität? Und nicht auf das reagieren, bevor man das verstanden hat, woher das es kommt.
Ja. Interessant ist ja auch, dass ausgerechnet quasi der, wie soll ich sagen, theologische Antipod in dieser Sache von Stadt und Land, der Timothy Keller, genau das auch in seinem Buch Center Church, ein riesen Schunke, dass er das sehr stark macht. Man sollte sehr lang überlegen, was sind Mentalitäten, wie ticken die Leute, was sind Themen. Und das ist etwas, was ich von Center Church sehr mitgenommen habe und beim Tony Grigsby auch wieder finde, ist quasi, zwischen den theologischen Grundüberzeugungen, so Jesus und Auferstehung und Gott und so weiter, und den konkreten Angeboten, sollte man möglichst lang dazwischen nachdenken, was gilt wirklich, wie ist die Mentalität der Leute. Und das würde der Tony Griggs auch unterstützen, würde aber sagen, du kannst vom Tim Keller dann im Konkreten nichts lernen, weil der ist ja eben ein Städter. Aber die Grunddenkweise, die würde er teilen. Ein weiterer Teil, den er auch noch bringt, den er sagt, ist, dass Dörfler sagen, wir sind von da. Und dass das ein wichtiger Punkt ist, wo zum Beispiel auch Pfarrerinnen und Pfarrer müssen lernen, was bedeutet das wirklich, von da sein. Was trinkt man denn im Dorf? Ich bin im Weinbaugebiet, bin aber unter uns gesagt ein Biertrinker. Und dort einfach, das sind so Empfindlichkeiten, kleine, wo man dann auch muss sensibel sein, wo man muss lernen, was bedeutet es, in einem Dorf zu leben. Verein ist nicht dort auch ein grosses Thema, sich integrieren im Dorf.
Ja.
Ja, wenn wir es mal bei dem lassen, zum Tony Griggs. Das zweite Buch wäre vom John Sanders, Rural Church Rescue. Der John Sanders ist Feuerwehrmann, ist dann auch Gemeindegründer gewesen und hat dann die Leitung von seiner Gemeinde, glaube ich, abgegeben. Und sein ganzes Buch geht um einen richtigen feuerwehrtechnischen Akronym entlang. Also immer für jeden Buchstaben ein Punkt. Und sein Akronym ist eben Rescue, Rettung. Und dann geht er entlang. Und ich muss schon sagen, im Grunde noch könnte man sagen, so dörflich ist das Buch gar nicht. Aber ich muss auch sagen, dass einige von diesen wichtigen Sachen, die ich quasi wie am inhaltlichen Stehsatz bei mir in meinem Kopf drin ist, das habe ich tatsächlich von diesem Buch, weil er sehr anschaulich und sehr konkret redet. Und dort habe ich wirklich aus diesem Buch viel mitnehmen können. 2018 ist das Buch rausgekommen. Und der erste Punkt, R for Rescue, recognize the mission. Also die Kirche sollte als Wichtigstes haben, die Mission erkennen und an deren festheben. Also quasi, wir sind kein Sozialverein, wir sind kein Country Club, sondern wir sind dazu da, um eine Mission zu erfüllen.
Ja, und ich finde es noch schön, wie man das beschreibt, so ein bisschen, dass Kirche nicht ein kuscheliger Ort sein soll für die Menschen, die irgendwie schon den Glauben für sich entdeckt haben, sondern eben wollen neue Leute erreichen, mit neuen Leuten unterwegs sein und eben auch gerade aushalten oder eben nicht nur aushalten, sondern bewusst suchen, dass auch Leute, die vielleicht ein bisschen ein chaotisches Leben haben oder die vielleicht jetzt nicht die Anständigsten sind, dass die einen Platz haben in der Kirche, sich wohlfühlen in der Kirche und eben erreicht werden durch das, was die Kirche macht oder durch die Gemeinschaft.
Und interessant ist überhaupt in dieser ganzen Country-Szene, also Kirchen auf dem Land, die haben sehr viel zum Beispiel mit Suchtproblemen zu tun. Es gibt ja Untersuchungen, dass Drogen in den USA viel grösser ein ländliches Problem ist als eine Städte. Sie haben die Zahlen nicht parat, aber dort tun sich auch die Kirchen dann sehr mit diesen Themen beschäftigen, eben nicht einfach schon voll ausbildete, nette Menschen in der Kirche, sondern sich auch um die Leute kümmern, gerade im Dorf. Der zweite Punkt, das nimmt mich Wunder an, was du da dazu sagst, ist, das macht er sehr stark, nämlich eine Kirche braucht eine starke Führung. Und wenn er starke Führung sagt, dann meint er Pfarrerinnen und Pfarrer. Also Kirchen brauchen eine starke Führung, nicht einfach, dass jede Gruppierung kann mitreden, die wollen noch mitreden und die Kommission und die, sondern nein, starke Führung, die hierarchisch oben runter kommt. Und ich bin, das weisst du, Anna, ich bin nicht sehr interessiert an Hierarchie und an Macht. Das ist mir fremd, das Denken. Aber an ein paar Sachen habe ich schon müssen denken, wo ich letztens gehört habe, ich tue es jetzt ein bisschen anonymisieren, von Pfarrerinnen und Pfarrern, die dann ein super Konzept hatten für eine Veranstaltungsreihe. Und dann ist so ein bisschen die Kommission, die das Geld hat müssen freigeben, hat gesagt, ah, ihr wollt einen Prospekt machen. Nein, das Geld geben wir euch nicht. Wo ich dachte, aber hallo? Also, starke Führung. Was denkst du da?
Also es hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen zudert, als ich das gelesen habe, weil es wirkt auch nicht so gesund. Oder auf mich hat es nicht so gesunde Wirkung, wenn man das Gefühl hat, als Pfarrperson muss man die Stimmen zum Schweigen bringen, die nicht einverstanden sind. Und ich habe das Gefühl, er kommt ja eben aus dem Feuerwehrkontext und begründet es auch manchmal mit dem, dass er sagt, ja, in der Feuerwehr muss auch, es hat eine klare Hierarchie, klare Kommandolinie. Und das macht mega Sinn in der Feuerwehr, weil dort bist du ständig im Krisenmodus und in einer Krise musst du können, hierarchisch und autoritär funktionieren. Aber
und schnell, oder?
Genau. Schnell. Aber Kirche ist nicht in einer Krisensituation oder nicht so. Also nicht in einem Modus, wo du nur rauskommst, wenn du schnell und mit klaren Befehl rauskommst. Weil ich glaube, wir sind nicht eine Feuerwehr. So.
Ja, also der Punkt habe ich relativ ambivalente Gefühle, aber das andere teile ich. Also wenn ein Kind unbeweglich wird, wenn eine Kirche unbeweglich wird, weil zu viele Kommissionen mitreden, das kann nicht sinnvoll sein.
Und ich glaube, es hängt eben auch mit dem nächsten Schritt zusammen, der dann kommt, wenn die Vision nicht klar ist, dann ist es auch nochmal schwieriger, wenn alle mitreden wollen.
Ja, genau.
Und ich habe das Gefühl, du kannst dir ein bisschen mehr erlauben, dass alle mitreden und mitdenken, wenn du weißt, es sind alle im gleichen Boot und haben grundsätzlich die gleiche Vision. So.
Da bin ich ganz bei dir, ja. Und das sind wirklich ein paar Sätze von ihm, die ich wahnsinnig toll finde. Also zum Beispiel sagt er, wenn dir deine Vision keine Angst einjagt, dann ist sie einfach zu klein. Eine göttliche Vision muss dir selber Angst einjagen, sonst ist sie zu klein. Und vor allem sagt er, der Finanzverantwortliche von deiner Kirche, der sollte schlaflose Nächte haben, sonst ist deine Vision zu klein.
Das ist wirklich cool, ja. Und ich finde, das tut dann auch wieder auf eine sympathische Art zeigen, dass es eben nicht, jetzt auch bei dieser Hierarchie, nicht darum geht, um mich als Pfarrperson. Ja. Weil sonst hätte ich eine Vision, die mir keine Angst macht, sondern wo ich denke, das kann ich. Sondern etwas, das eh zu gross ist für mich. Ja.
Auch der nächste Punkt zu der Vision, da habe ich wirklich von ihm übernommen, dass Vision wichtig ist, weil es Menschen anzieht Und es ist wichtig, weil sie Menschen abstoßt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn eine Vision Menschen abstoßt und man vielleicht sogar mit ihnen zusammen muss einen anderen Ort suchen, dann heisst das nicht, dass man schlechte Arbeit macht. Das heisst auch nicht unbedingt, dass die Vision gut ist, dass man recht verstehst. Aber die Vision muss stark genug sein, um auch Menschen abstoßen.
Mhm. Ja, noch ein kleiner Punkt, den er drin hat, den ich auch noch spannend finde, ist, dass es auch darum geht, wir müssen nicht alle Antworten haben. Sobald, wenn du deine Vision kommunizierst, musst du nicht schon den perfekten Plan haben, wie du dort hinkommst. Sonst hätten ja auch die Leute wie nichts mehr, die sie daran mitdenken müssen. Ja. Sondern so, wenn du einfach sagst, das ist unsere Vision und jetzt hast du Lust, um mit mir herauszufinden, wie wir dort hinkommen, dann ist es auch gerade viel mehr ansteckend, weil die Leute selber können mitwirken können.
Ja. Mhm. Ein weiterer Satz, den ich auch von ihm übernommen habe, ist, die Vision braucht eine störrische Entschiedenheit, aber Flexibilität in der Umsetzung. Also die Vision immer festheben, aber die Strategie sehr lose halten. Mhm. Aber das gilt im Dorf und in der Stadt.
Ja. Etwas, was mich auch recht geprägt hat, weil du, Lukas, das auch immer wieder gesagt hast, ist, dass die Vision einem muss zum Hals raushängen. Also erst, wenn es mir selber aus dem Hals raushängt, dass ich schon so oft über das geredet habe, dann fangen die Leute irgendwann mal an, zuzuhören und das zu hören und zu verstehen und vielleicht irgendwann mal selber aufzunehmen als Vision.
Ja, also es geht ums Kommunizieren, wo du meinst mit aus dem Hals raushängen. Ja, genau. Wenn es dir langsam, wenn du nicht mehr kannst, dich selber hören, das zu wiederholen, dann fangen die Leute langsam an zu verstehen. Ja, das habe ich von ihm, glaube ich. Und der letzte Punkt noch zu dem Teil, vielleicht nicht weniger umstritten. Er sagt, im Dorf ist es wichtiger, wahrgenommen zu werden, als geliebt zu werden. Also es ist weniger schlimm, wenn es Leute gibt, die einen hassen, als dass man unbekannt ist im Dorf.
Mhm. Ja, ich würde sagen, wenn man die zwei extrem einander gegenüberstellt, ja, wenn du komplett unbekannt bist, ja, das ist vielleicht nicht so gäbig. Aber gleich, also ja, eben, es ist auch in dem Punkt von vorher, wenn du mal irgendeine Ecke verhasst bist, kommst du auch nicht mehr draus raus, wahrscheinlich. Das ist dann wieder ein der Nachteil, wenn es mal auf die Seite gekippt ist.
Ja, genau. Dann hat das noch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Volunteers, also von Freiwilligen quasi. Und ja, mein, das wissen wir ja, dass die Leute darunter leiden, wenn die Pfarrerin und der Pfarrer alles selber macht, oder Anna?
Mhm. Ja, und ich habe das Gefühl, das ist vielleicht ein Vorteil, wobei, ja, ich weiß nicht, ob das echt immer noch so ist, aber ich habe das Gefühl, auf dem Land sind die Leute vielleicht auch noch mehr bereit, zum mitwirken, oder ist es vielleicht auch noch üblicher, dass du halt eben, die Vereinskultur ist vielleicht noch ein bisschen mehr verankert als jetzt in der Stadt. Und ist dann wirklich auch ein Vorteil, wo es schade wäre, wenn man das nicht nutzt, dass sich die Leute auch einfacher vielleicht gönnen lassen, zum mitwirken und mithelfen.
Ja.
Und er bringt dann so die typischen Ausreden, die man kann haben als Fahrperson oder als Angestellte, zum sagen, ja, es ist halt einfacher und schneller, wenn ich es gerade selber mache.
Unbedingt.
Oder ich bin halt so, dass ich eher einfach allein für mich die Sachen mache. Oder ich habe dann nicht mehr so viel Macht oder kann nicht mehr so viel reinwirken, wenn andere Personen plötzlich wichtiger werden. Und ich glaube, auch wenn man weiss, dass das eigentlich nicht ein gutes Denken ist, ist es halt, also ich merke das auch bei mir immer wieder, dass das eben dann gleich wieder kommt, die Gedanken oder die Gefühle. So.
Ja, ja, genau. Was er auch sagt, das habe ich wahrscheinlich original auch von ihm, da bin ich nicht ganz sicher, dass er sagt, gute Leute sind beschäftigt. Mhm. Also wenn man Leute, also speziell im Dorf, wenn man einfach die Leute braucht, die mitschaffen, dann nicht angehen und sagen, ach weisst, das ist nicht viel Aufwand, sondern im Gegenteil, gute Leute suchen, wissen, dass die schon beschäftigt sind, aber dann angehen und sagen, du, da haben wir ein richtig grosses Problem. Ich glaube, du könntest einen Beitrag leisten, willst du das angehen? Also nicht einfach sagen, ja, ja, kein Problem, sondern im Gegenteil, die guten Leute herausfordern, würdest du da einen Beitrag machen? Und dann würde das natürlich auch unter Umständen dazu führen, dass sie etwas anderes müssten abgeben. Mhm. Aber keine Angst vor grossen Entscheidungen quasi, sagt er.
Mhm. Und dass es dort auch wichtig ist, um einen zeitlichen Horizont auch klar machen. Also, dass es nicht so ist, hey, du kommst jetzt in das Team und bist für den Rest von deinem Leben da drin oder so, sondern wie sagen, das ist vielleicht für das Projekt oder für das Problem oder für den Zeitraum brauchen wir jetzt da jemanden und so eine Anfrage stellen.
Ja, ja. Und der letzte Punkt ist Thema Zukunft und Vergangenheit. Gerade im Dorf ist natürlich die Vergangenheit wichtig, oder? So sind wir, so ist es schon immer gewesen. Und wenn dann irgendwie mal schon nur wird Gottesdienst Zeit um eine Viertelstunde hinterher verschieben, dann ist schon Feuer im Dach und lässt die Kirchen im Dorf und so weiter. Und er sagt dort, nein, auf gar keinen Fall vor der Vision und der Mission her denken und in Zukunft gehen, aber immer die Vergangenheit ehren. Und das haben wir ja auch schon in den letzten Episoden diskutiert, dass es wichtig ist, dass man auch Sachen kann sagen, das ist sehr gut gewesen. Damals. Und jetzt machen wir etwas anderes. Mhm. Also nicht meinen, man müsse das Alte, wie soll ich sagen, abmachen, sondern das Alte ehren und dann in Zukunft gehen mit etwas Neuem. Ja, Anna, war das ungefähr die Zusammenfassung gewesen? Ich habe beide Bücher, speziell Rural Church Rescue, gebe ich zu, ist nicht nur ländlich gewesen, Themen, sondern auch allgemeine Themen. Aber ich habe beide Bücher nicht bereut, dass ich sie gelesen habe.
Ja, nein, ich finde es sehr, sehr spannend und lesenswert auf jeden Fall. Ja, wenn ihr nicht nur uns zuhören wollt, sondern selber ein bisschen darüber nachlesen, dann findet ihr die Zusammenfassung von diesen Büchern in den Shownotes. Und wenn ihr immer updated werden über unsere neuesten Folgen, dann abonniert doch unseren Newsletter. Dort kommt ihr ein Mail über jedes Mal, wenn eine neue Episode rauskommt, mit einer kurzen Zusammenfassung, um was es geht.
Gut, dann war es das jetzt also gewesen in der Episode 6 von der Staffel 8 von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin oder Ihren Fernseher auch nächstes Mal wieder einschalten.